Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucke.
Herzlich willkommen, Anja Röhl. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Dankeschön, dass Sie mich eingeladen haben.
Sie sind Sozialwissenschaftlerin, Autorin und examinierte Krankenschwester. Und außerdem sind Sie ein Verschickungskind. Und was das ist, darum wird es auch heute gehen. Sie wurden im Alter von 5 und 8 Jahren für mehrere Wochen in verschiedene Heime verschickt. Dieses Wort wird uns begleiten. Und um diese Heime und die Betroffenen soll es in diesem Gespräch gehen, weil Sie sich auch mit Betroffenen beschäftigt haben, interviewt haben, darüber Bücher verfasst haben. Sie haben im Jahr 2021 genau zu dieser Thematik ein Grundlagenwerk verfasst. Und das heißt: Das Elend der Verschickungskinder, Kindererholungsheime als Orte der Gewalt. Ich würde gerne mit Ihnen über dieses Thema sprechen und finde die Mischung interessant, bewegend, dass Sie nicht nur von draußen auf diese Thematik schauen. Man könnte ja auch sich von draußen wissenschaftlich dem annähern. Sie kommen als Betroffene, sind Sie auch gefühlt, wahrscheinlich auch emotional involviert, weil Sie erlebt haben, worum es geht. Und da würde ich auch ganz gerne anfangen mit dieser Geschichte, wie es in Ihrem Leben dazu kam, dass Sie überhaupt Kontakt zu diesen Erlebnissen aufgenommen haben, zu Ihrer Biografie. Nicht jeder beschäftigt sich mit einer Erfahrung, wo er 5 oder 8 Jahre alt war. Sie schon. Warum eigentlich?
Ja, da habe ich, das kam zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Ich will es Ihnen schildern. Ich war zu der Zeit in Stralsund an einer Erzieherfachschule Lehrerin für Krankenpflege als Mögliche und auch Pädagogik und Psychologie und habe eine junge Frau bei der Sozialassistentenausbildung begleitet in einer Einrichtung. Und sie hatte ein schönes Projekt gemacht. Ich war da als Bewerterin und Beurteilerin und ihre Dozentin. Und danach frage ich sie, wo möchten Sie denn später arbeiten? Mehr mit alten Menschen oder lieber mit Kindern? Und da sagt sie zu mir, mit Kindern kann ich gar nicht arbeiten. Ich sag, warum nicht? Das könnten Sie doch bestimmt aus. Sie haben das doch hier so richtig schön gemacht. Und sagt sie, nein, ich hatte ein ganz schlimmes Erlebnis als Kind. Und wenn ich einen Kindergarten nur von Weitem sehe, dann habe ich da Erinnerungen dran und das war ganz schrecklich. Und dann habe ich gefragt, was war das Erlebnis? Und nun muss man sich vorstellen, dass dieses, was ich jetzt erzähle, die Episode, das war 2006 ungefähr. Und diese junge Frau war vielleicht 18. Und sie erzählte dann also eine Episode, die vielleicht 10 Jahre, sagen wir mal 12 Jahre zurücklag. Sie war da vielleicht 5. Oder noch, Sie können es besser ausrechnen.
Oder 6.
Genau.
Ja.
Das ist also im Verhältnis relativ kurz her gewesen. Es war also 90er Jahre, was sie schildert. Und sie schildert Folgendes. Es wäre beim Nachmittagsschlaf so gewesen, dass sie alle in eine Richtung gucken mussten, alle zur Wand und alle die Augen zumachen mussten und zwangsweise aufgefordert wurden zum Schlafen. Es gibt nun so, in der Anatomie gibt es das Phänomen, dass kein Mensch zwangsweise schlafen kann. Das kann man probieren als Erwachsener und dann hat man Schlafstörungen. Ne? Man kann sich nicht sagen, ich muss oder möchte jetzt schlafen. Das wird nichts. Und zwar deshalb, weil der Adrenalinspiegel dann zu hoch ist und man braucht aber einen runtergefahrenen Adrenalinspiegel zum Schlafen. Und daher sind diese armen Kinder, die sich also bemühen, tatsächlich auf Gewalt zu schlafen, die kriegen das nicht hin. Und dann müssen sie die Augen schließen. Dann wird also ihnen befohlen, die Augen zu schließen. Das wurde ihr auch befohlen. Aber sie hat es nicht hingekriegt. Die Augen gingen immer wieder auf. Sie konnte nichts dagegen machen. Und das hat sie nicht mit Absicht gemacht, weil sie böse war, sondern weil das eben anatomisch gar nicht möglich ist. Genauso wie das zwangsweise Essen nicht möglich ist. Aber dazu kommen wir später. So, was passierte ihr? Ihr wurde mit einem breiten Leukoplaststreifen wurden ihr die Augen zugeklebt, weil sie die Augen partout nicht schließen wollte. Das war ihr Trauma. Sie ist dann nach Hause gegangen. Es war ja eben nicht ehemalige DDR, es ist schon nach der Wende gewesen. Und hat ihrer Mutter Bescheid gesagt. Und die Mutter hat sich beschwert. Und die Erzieherin hat einen Rüffel gekriegt. Half aber alles trotzdem nicht. Die Kleine ging dann nicht wieder hin. Das war der Schock und sie hat das Trauma so. Ich höre mir das an, ich gehe zu meinem Auto Und ich erinnere mich daran, dass mir dasselbe passiert ist, aber 40 Jahre vorher, als ich mit 8 Jahren in einer Sportstunde in meinem Verschickungsheim offenbar aufgefallen war, dadurch, dass ich gesprochen habe mit anderen, ein bisschen geflüstert. Und dann kam die Tante auf mich zu, nahm eine breite Leukoplaststreifenrolle, so breit, man erscheint einem als Kind so, ja. Mhm. Aber dass der ganze Mund davon zugeklebt wurde. Und mir wurde der Mund zugeklebt. Und diese Situation war äußerst demütigend. Ich musste die gesamte Sportstunde weiter dort mit diesem zugeklebten Mund, als sei nichts, weiterspielen. Die anderen Kinder wurden in einem Rund um mich herumgestellt und kriegten den Auftrag, mich auszulachen. Ja, ist dann sowas, das zeigt man auf denen und dann sagt man und so weiter. Es ist also eine furchtbare, demütigende Situation. Und in dem Moment kommt diese Situation von damals in mir hoch. Und ich hatte eine Stunde Autofahrt und ich habe vor Weinen und Schluchzen, weil das hochkam, wirklich nicht mehr Auto fahren können. Ja, es war so schlimm, wie dieses alte Erlebnis plötzlich in mir hochkam.
Und das gleichzeitig war zum ersten Mal, dass Sie das erinnert haben?
Nein, nee. Ich wusste das schon. Ach so. Ich hatte das nicht ganz und gar vergessen, aber es kam in dem Moment so hoch. Mhm. Es kam einfach unmittelbar hoch, angetriggert oder wie man das heute in der modernen Sprache nennt. Jedenfalls, gleichzeitig war damit ja auch verbunden eine Trauer darüber, dass das immer noch passiert und dass diesem Mädchen sowohl in den 90er Jahren auch sozusagen das verdorben ist, dass sie nie in eine Kita kann. Sie kann ihr Kind bestimmt auch nie in eine Kita schicken. Das ist zu schlimm, was sie da erlitten hat. Ich glaube, Erwachsene können sich ganz oft nicht vorstellen, wie Kinder Angst haben, wie Kinder leiden. Kinder können das nicht ihren Eltern ausdrücken. Wenn die Eltern sie abholen irgendwo, dann lachen sie. Und Kinder haben nicht solche schweren Falten, die dann Erwachsene entwickeln, wenn sie leiden, sondern die sind dann wieder glatt und fröhlich. Auf jeden Fall nach diesem Erlebnis habe ich einen Text geschrieben. Und zwar, ich schreibe auch belletristische Texte und habe die in einer Literaturzeitschrift eingereicht. Der Text hieß Tante Anneliese. Und hat diesen Vorgang unter anderem geschildert. Und ich habe eine Autorenseite, die ist im Internet zu sehen, wie so eine Visitenkarte führe ich die, nicht wie so ein Blog, sondern habe die wie eine Visitenkarte geführt. Und auf diesen Artikel, Tante Anneliese, kamen nun laufend Kommentare, und zwar in den nächsten Jahren. Und ich habe dann nochmal so einen Artikel geschrieben, in dem ich nämlich einmal meinen Sohn besucht habe, als er auf der Insel Wieg, also auch nicht freiwillig ursprünglich dahin gekommen, sondern genauso wie dieses Erlebnis, Zufall. Ich bin auf die Insel gegangen, weil da mein Sohn einen Auftritt hatte, der ist Musiker mit einem Freund. Und als ich auf die Insel betrat, gingen die ganzen Erinnerungen los, indem ich diese ganze Insel furchtbar fand. Schrecklich, die Insel, wie sie aussieht, das alles, alle anderen finden das eine schöne Insel. Ich mag auch alle anderen Nordseeinseln, aber diese Insel fand ich hässlich, schrecklich und so weiter. Und als erstes führte mein Weg dahin und ich suchte mein Heim. Und ich war da in so einem martialischen Kaisergebäude, Hamburger Kinderheim in Wieg auf Höhr. Und ich auch da brach ich weinend zusammen und habe darüber auch später geschrieben. Und zwar, das ist der Text Hände hoch oder ich bin verloren. Und den habe ich in der Jungen Welt veröffentlicht, in der Literaturbeilage. Auch danach auf meine Webseite getan. Und dann kamen die Kommentare. Dann ging es in die Jahre 2010, 12, 11, 13. 2013 habe ich eine Biografie zu einem bestimmten Thema geschrieben, aus einem bestimmten Ausschnitt meines Lebens in Verbindung mit einer bestimmten anderen Sache. Das Buch heißt Die Frau meines Vaters. Und dort, in dem Buch, habe ich auch eine Episode über diese Verschickungserfahrung geschrieben. Auch da wieder mehr Kommentare auf diesen Texten. Außerdem auch bei den Lesungen weinten die Menschen, haben mir erzählt, uns ist das auch passiert und haben dann auch ihre Geschichten geschildert. Das erschien mir dann wirklich so wichtig, alle diese Stimmen auch öffentlich zu machen, dass ich dachte, okay, ich versuche mal, mich mit der Sache mehr zu beschäftigen. Und dann kam ich auf die Idee, da war es inzwischen schon 2015, 16, ich muss mich doch mal um die Leute kümmern, vielleicht sollte man sich mal treffen. Und 2019 habe ich einen Artikel gefunden und dann auch mehrere Artikel von einer Journalistin, die auch Verschickungskind war, ein Tagesspiegel, und darüber geschrieben hat. Und mit der habe ich mich getroffen Und dann wuchs die Idee, wir gucken mal, was es dazu gibt und wir machen ein Treffen im November. Mhm. Dann habe ich versucht, für den November einen Veranstaltungsraum auf den nordfriesischen Inseln zu bekommen. Habe alle diese Inselgemeinden angeschrieben und von Sylt habe ich dann positive Rückmeldung bekommen. Ja, wir könnten den Raum kriegen in diesem Zeitraum. Und das war ein Raum, da gingen 50 Leute rein. Und dachte ich, mein Gott, wir haben ja bestimmt, kriegen wir nur 20 zusammen. Und dieser erste Kongress, haben wir ihn genannt schon gleich, der fand dann mit 85 Menschen statt und inzwischen musste man dann 4 Wochen vorher noch die Gemeinde in Sylt mit ins Boot nehmen und die haben uns dann kurzfristig den Gemeindesaal von 100 Menschen zur Verfügung gestellt. Das war also sehr abenteuerlich. Parallel dazu lief, dass ich mich mit einem Professor für Heimerziehung traf in meiner Rolle als Sonderpädagogin und mich erkundigt habe, ob das Thema da bekannt ist in der Fachwelt. Mhm. Ja, und er hat mir dann wirklich gesagt, nein, es gibt dazu nichts. Es gibt keine sozialwissenschaftliche Forschung, keine psychologische, keine medizinische. Alles, was man über dieses Thema rauskriegen könnte, ist noch nicht herausgefunden. Und da war ich vollkommen platt. Wirklich vollkommen. Inzwischen hat er mir gesagt, wir treffen uns nächste Woche wieder und wir gehen mal in das Archiv in Dahlem und wir gucken mal, was wir da finden. Dann haben wir im Bericht der Bundesregierung von 1965 gefunden, dass es 839 dieser Kinderkurkliniken, Kinderholungsheime, Kinderheilstätten in verschiedenen Kurorten gibt, die alle diese 6-Wochen-Kuren angeboten haben.
In ganz Deutschland?
In ganz Deutschland. Mhm. Westdeutschland natürlich. Mhm. Weil das erstmal unser Ansatz war. Mhm. Und diese Heime hatten eine Bettenkapazität von 56.600 und so weiter für zerquetschte Betten. Aber diese Bettenkapazität muss man sich mal 7 oder 8 vorstellen, weil ja diese Kuren, die liefen ja 6 Wochen, Pause eine Woche und dann wieder eine neue Kur. Mhm. Insgesamt 7 oder manchmal 8 Kuren pro Heim im Jahr. Also musste man die hochrechnen auf 300, dann kam man schon auf 390.000. Und da, der Professor und ich, wir saßen da und haben gesagt, das ist ja eine unglaubliche Dimension. Das hat ja noch nie jemand problematisiert. Mhm. Und dann habe ich für diesen ersten Kongress nur Forscherinnen und Forscher einladen können zum Thema Bindungstheorie, Gewalt an Kindern, und ähnliche verwandte Themen. Und ich habe eine Frau gefunden, die über Medikamentenversuche bei Heimkindern berichtet hat. Mit der bin ich in Kontakt getreten. Und sie hat mir erzählt, dass die Sylvia Wagner, zur selben Zeit hat sie 2016 eine Dissertation zu dem Thema gemacht, eine Pharmazeutin ist das. Da hat sie gesagt, in vielen ihrer Quellen stand nur Kinderheim. Mhm. Also sie hat medizinische Versuche in einem Beringer Archiv ausgewertet. Und in vielen, und da hat sie immer geglaubt, dass das wirklich immer die Fürsorgekinderheime sind. Aber bei manchen hat sie nicht die Adresse gehabt dazu. Und da hat sie uns beigepflichtet, ja, es kann sein, dass viele dieser Quellen sich eigentlich auf die Kinderverschickungsheime bezog, weil die Mediziner, wie ich inzwischen dann durch Primärstudien rausgefunden habe, immer mehr historische Bücher gefunden dazu. Also aus der Balneologie, das ist die medizinische Richtung der Bäderforschung, der Kurbäder. Mhm. Wird auch von manchen Medizinern als Scheinwissenschaft angesehen, weil sie vor allen Dingen dem Gelderwerb dienen in den Kurorten. Auf jeden Fall bleibt die Balneologie den Beweis schuldig, dass überhaupt der Aufenthalt von 6 Wochen von Kindern tatsächlich hilft. Mhm. Das haben die noch nie wirklich erforscht. Obwohl die haben etliche wissenschaftliche Institute gehabt und eben auch, wie gesagt, ganz viel Forschung dazu betrieben. Aber was wir dann entdeckt haben und ich inzwischen auch in ärztlichen Berichten von 1934 bis 1994 in einem Heim auf Borkum, habe ich diese Berichte ausgewertet über die lange Zeit, da war immer nur das Kriterium Gewichtszunahme. Wenn also die Kinder eine Gewichtszunahme hatten, dann war das der Kurerfolg.
Ja, oder egal wie es ihnen sonst so
egal,
ging.
Egal wie es ihnen sonst so ging. Hm. Und das fanden wir erschreckend. Und das ist vor allen Dingen in Bezug auf unsere späteren Forschungen. Wir haben dann schon im September 2019 ein Wissenschaftlerteam auf die Beine gestellt mit anderen Professoren, die ich in dieser Verschickungskinderpopulation gefunden habe. Unter anderem die Frau Professor Christiane Dienel, mit der ich hier in Berlin zusammenarbeite. Und dann haben wir einen Wissenschaftlerverein gegründet, den Verein Aufarbeitung und Erforschung Kinderverschickung. Dann haben wir einen wissenschaftlichen Fragebogen entwickelt, der im Nexus-Institut, was die Frau Professor Christiane Dienel leitet, gehostet wird und dort auch nach absolut sicheren Standards abgefasst wurde. Den haben wir gemeinsam erarbeitet. Und mit diesem Fragebogen haben wir inzwischen einen Datenschatz von 15.000 Betroffenen gesammelt. Das ist einzigartig in der Sozialwissenschaft. Die Leute sind uns zugeflogen. Mhm. Ja, wir haben das auf den, wir haben die Seite dann www.verschickungsheime.de gegründet und dort am Anfang habe ich gedacht, weil ja diese ganzen Kommentare auf meiner Seite waren, ne, anjaröhl.de, habe ich gedacht, da waren inzwischen 500, habe ich gedacht, wenn wir jetzt eine neue Seite machen, dann werden da gar keine Leute mehr kommentieren, weil ich gedacht, die 500 sind eigentlich alle, die es dazu gibt. Kaum hatten wir die Seite eine Woche online, hatten wir da bereits auch schon 500 weitere Kommentare. Und wer hat kommentiert? Alles ehemalige Verschickungskinder. Und zwar immer mit dem Tenor so. Ich finde das hier zufällig im Internet. Das ist ja unglaublich. Ich erinnere mich jetzt auch, dass ich verschickt wurde. Und das war auch ganz schlimm. Und ich kann genauso. Und dann haben sie gleich angefangen zu erzählen. Das ging einfach so. Und das ist unglaublich.
Ja, von wann bis wann gab es jetzt diese Verschickungsheime und wurden Kinder auf diese 6-Wochen-Kuren verschickt? In welcher Zeitspanne hat das stattgefunden?
Genau, jetzt erzähle ich Ihnen mal, was ich im Laufe der Zeit dann alles so herausgefunden habe. Mhm. Auch mit Hilfe der ersten Verschickungskinder, die auch Bürgerforschung betrieben haben, selber recherchiert haben und uns dann Rückmeldung gegeben haben. Nicht? Das lief ja gleich von Anfang an so. Verschickung gab es schon in den 20er Jahren. Die ersten solche Kinderheilstätten wurden 1860, 70, 80 gegründet im Laufe dieser Zeit in den Salzbädern, in den Alpenbädern und in den Seebädern. Das angeregt wurde das aus England, weil da schon für die Erwachsenen solche Kuren und Bäderkuren üblich waren. Mhm. Und das wurde dann auf die Kinder übertragen. Das war auch ein sehr löbliches Motiv. Das waren die Kinderärzte und Lungenfachärzte, die ein großes Interesse daran hatten, dass ihnen die Kinder nicht da an TBC in den Großstädten wegstarben. Und da hatten sie wirklich viel, die Kinderfachdisziplin der Pädiatrie, die ist sehr jung. Also, dass sich überhaupt die Ärzte da spezialisiert haben. Und die haben von Anfang an so einen sozialwissenschaftlichen Anspruch auch gehabt, die Armut zu bekämpfen, die Kindersterblichkeit zu senken oder die Muttermilch zu ersetzen. Das war ein auch wissenschaftlicher Strang der Pädiatrie. Und die hygienischen Bedingungen auch zu verbessern und den Kindern mehr Möglichkeit zu geben, wo eben dann die Erholung dabei war. Und die ersten Ergebnisse, als dann die ersten Ärzte, Benecke, mit seinen Kindern dann dahin fuhr nach Norderney und Wiek, der die ersten Hospize da gegründet hat, die nannten sich dann Seehospize, die waren dann sehr positiv. Die Kinder kamen zurück und waren erholt. So begann das. In den 20er Jahren wurde das ausgebaut zu einem richtigen System mit Kinderentsendestellen. Dann wurden diese Villen da gegründet, die Kinderheime haben sich manchmal aus Mädchen- und Frauenheimen entwickelt. Sehr oft haben es Krankenschwestern oder Ärzte gegründet. Das war eine rein medizinische Geschichte. Das war von Anfang an nicht mit erzieherischem Anspruch. Also die Kitas, die Entwicklung der Kindergärten und der Kinderheime, wo man Waisenkinder aufbewahrt und betreut. Das war eine ganz andere Richtung. Das war von Anfang an eine medizinisch verwurzelte Aktion. Und in den 30er Jahren hat das nochmal irre geboomt, Anfang 30er Jahre. Und nach der Machtergreifung der Nazis 1933 wurden diese Heime Stück für Stück unterwandert durch NS, Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, NSV. Heißt sie. Und die haben also systematisch in diese Kinderheime, Vereine, Leute reingesetzt. Die haben die enteignet. Die Jüdischen wurden sofort enteignet. Und es wurde dann ein System entwickelt aus diesem System der Gesundheits Verschickung wurde ein allgemeines System, das eben parteitreue proletarische Kinder, da wollte sich die NS-Bürokratie freundlich und kinderfreundlich zeigen. Und dann wurde das System sehr ausgebaut, und zwar in Richtung Verwaschenheit der Diagnostik. Es war jetzt also viel leichter möglich, Kinder zu schicken, die auch gar nicht krank waren. Mhm. Aber das System wurde quasi übernommen von den 20er Jahren, ausgebaut und im Laufe der Zeit bis Kriegsanfang 39 sehr stark auf einen Höhepunkt auch gebracht. Also dass diese Heime, die großen Heime, auch 2000 Kinder pro Jahr hatten. Mhm. Auch in 7 oder 8 Kuren, genauso wie das später nach 45 dann wieder losging. Und die Gesundheitsämter an den Entsendestellen, die waren in den Heimatorten. Also in ganz Deutschland gab es überall Gesundheitsämter, die diese Kinder auswählten, und zwar bei den Schuleingangsuntersuchungen. Ah. Das System wurde schon in den 30er Jahren dann in der Nazizeit besonders durch die Gemeindeschwestern und so weiter weitergeführt.
Es kam nicht auf Wunsch der Eltern?
Überhaupt nicht. Aha. Nein, so. Gar nicht. Also mit den Eltern wurde ein Zettel in die Hand gedrückt von der Schuleingangsuntersuchung. Ihr Kind ist ein bisschen zu dünn. Mhm. Wollen Sie das nicht gerne verschicken, damit es noch ein bisschen kräftiger wird, bevor der Schulanfang kommt? Mhm. Das war eigentlich die häufigste Rekrutierungsmaßnahme, sage ich mal. Sie haben es auch so genannt. In dem historischen Buch von Vollbart, was ich ausgewertet habe, eine Überblicksliste und ein Buch, wo für die örtlichen Gesundheitsämter 1964 erschienen und 1956 in erster Auflage. Auch schon gab es das in der NS-Zeit, dasselbe Buch, aber in anderen Auflagen, also in anderer Kombination. In diesem Buch steht das noch so drin. Da steht zum Beispiel die Ausmusterung der Gesundheitsämter, der Kinder. Das steht da direkt so, militärischer Fachausdruck. Mhm. Also deswegen rede ich jetzt auch so, die Rekrutierung, da hat man das hauptsächlich rekrutiert. Dann haben aber auch die Ärzte vor Ort, die Hausärzte, zum Beispiel, eine Mutter hat vielleicht 3 Kinder, ist wieder schwanger, ist verzweifelt. Es gab ja keine Kitas, zu der Zeit gab es keine öffentliche Kindervorsorge. Ich spreche jetzt auch schon von den Dingen, die dann nach 45 da wieder angeknüpft haben. Denn diese Kinderverschickung wurde 39 runtergefahren, aber nicht ganz. Die meisten Heime, die großen Heime wurden Lazarette, das war auch schon im Ersten Weltkrieg so. Vielleicht auch mit ein Grund, warum solche großen Hospize gebaut wurden, weil man die sehr schnell, innerhalb von einer Woche, die Kinder alle nach Hause und die Betten hat man alle frei. Ein ärztliches Equipment ist vorhanden, ein Arztzimmer mit allen Möglichkeiten für Spritzen geben und so weiter. Also das zweite Mal im Zweiten Weltkrieg auch Lazarette haben die meisten großen Heime. Viele haben aber in einigen Trakten noch weiter die Kinderverschickung gemacht. Das weiß ich aus einer Akte von Bad Friedrichshall, die ich gelesen habe, wo der Übergang geschildert wird, wo eine Heimleiterin sich darüber beschwert, dass sie jetzt die Betten, die frei geworden sind durch die Soldaten, die dann nicht mehr kommen, also als die Lazarettbetten, werden jetzt mit Flüchtlingen vollgelegt und sie will die aber lieber mit Kindern füllen, damit wir die wahre Kind endlich wieder kriegen, schreibt sie wörtlich. Und sie hat dann auch so einen Arzt angeschrieben, den sie von früher kannte, der möchte doch bitte hier die ärztliche Leitung nehmen, weil wenn ein solches Heim in ärztlicher Leitung war plötzlich nur noch das Gesundheitsamt für die Überprüfung zuständig und sie mussten gar keine Auflagen mehr erfüllen. Während wenn es keine ärztliche Leitung hatte, dann war es nur ein Kindererholungsheim und keine Kinderheilstätte und dann waren sie dem Jugendamt unterstellt. Es hatte viel strengere Auflagen, das Jugendamt. Zum Beispiel durfte man nicht so viele Betten in einem Zimmer unterbringen, wie man aber vielleicht mochte, damit man ordentlich Geld kassieren konnte, weil natürlich jedes Kind hat einen bestimmten Tagessatz gehabt und so weiter.
Und also Sie haben jetzt geschaut, wann es begonnen hat und wann wurden jetzt die Verschickungsheime so, wann gab es die so nicht mehr? Wann haben Verschickungen aufgehört?
Also wie gesagt, die gingen dann auch während der Kriegszeit runter und nach 45 war erstmal überall Stopp, weil die meisten Heime waren danach verwüstet. Und die haben aber dann in Westdeutschland sehr schnell sich wieder darauf besonnen, weil die Kurorte, in denen diese Heime lagen, die lagen ja vor allen Dingen wirtschaftlich brach. Mhm. Es gab ja keine Erwachsenen mehr, die dahin in Urlaub fuhren. Nach 45 hatten alle Leute existenzielle Probleme und fuhren nicht mehr dahin. Und die Kurorte ließen sich nicht mehr ohne Probleme in Fischerdörfer oder Alpengründörfer, bäuerische Art, umwandeln. Da herrscht eine große Armut. Mhm. Und dann hat man wirtschaftlich auf diesen Zweig gesetzt, hat gesagt, wir wollen dann die Kriegskinder nehmen, die Nachkriegskinder, die verhungerten, und gehen ganz stark in diese Werbung. Dann haben sie also die dünnen Kinder genommen, die eben auch durch die Ernährung. Dann haben sie ganz schnell diese Heime wieder aufgebaut. 1947 begann es langsam wieder und ging wieder los. Man hat dann Diakonissen angesprochen, man hat dann andere Orden angesprochen, die diese Beschäftigten dann dort stellten, zum Teil also ungelernte Kräfte. Ich habe in etlichen Akten gefunden, dass sie gar keine Berufe hatten, manche. Und die haben dann vor allen Dingen mit Köchin zusammen, haben die dann eine ganz geringe Festanstellungsrate gehabt und sich über den Sommer, wo viele Kinder kamen, wo es einen stärkeren Boom gab, da haben sie sich dann mit Praktikanten geholfen aus Kinderpflegeausbildungsstätten, die so eine einjährige Ausbildung haben oder eben aus Krankenpflege. So ging es also wieder los. Es boomte dann Mitte der 50er Jahre bis Anfang 60er Jahre geht sozusagen die Kurve, die wir ermittelt haben, aus den Befragungen komplett hoch. Mhm. Und dann sinkt es langsam wieder. Dann kam es zu einem Kinderheimsterben langsam, weil es sickerte doch durch, wie schlimm es den Kindern da ging. Mhm. Selbst wenn die Kinder, wo ich später noch drauf zurückkomme, nicht davon erzählen konnten. Sie waren zu klein. Sie haben für diese Dinge, die ihnen geschehen sind, keine Worte gefunden. Sie kamen aber in einem Zustand zurück, den die Eltern doch, viele Eltern doch empathisch als besorgniserregend empfunden haben. Mhm. Und daher haben wir tatsächlich schon ermittelt, die meisten haben ihre Kinder nur einmal geschickt. Mhm. Und dann gibt es einen ganz schmalen Balken von Zweifachverschickungen. Das waren die Eltern, die eben dann nochmal überredet wurden. Mhm. Und ganz wenige haben Mehrfachverschickungen über die zweimal hinaus. Wenn es wirklich gut gewesen wäre und das Modell also toll gewesen wäre für alle Beteiligten, hätten alle Eltern mehrfach verschickt. Mhm. Also daraus kann man sehen, einen Rückgang. Mhm. Außerdem haben viele Eltern dann auch schon langsam Ende 60er, Anfang Mitte 70er Jahre mit ihren Kindern zusammen Urlaub gemacht und es entwickelte sich ein wenig diese Massen. Denn wir haben ja 400.000 Kinder, die pro Jahr verschickt wurden, da liegen uns die Zahlen vor, von 1963 bis 1976 können wir das belegen, dass die tatsächlich in so einer großen Anzahl, das sind also 4-5 Millionen. Mhm. Und danach hört es nicht auf. Es ging bis Mitte 80er Jahre in dieser Massenanzahl. Und dann starben aber die kleineren und die größeren wurden Heilstätten und versuchten sich halt mehr und mehr so ein Kurgepräge zu geben. Und inzwischen, also das in den zum Ende der 90er Jahre ging das viel, hörte das vollkommen auf. Mitte der 90er Jahre weiß ich noch von Alwin Baumann, der das Bündnis, dem Bündnis Reha, Kinderreha vorsteht. Der Leiter, der hat damals im Allgäu eine Klinik geleitet, Wangen im Allgäu. Der hat Mitte der 90er Jahre noch ganz schlimme Zustände vorgefunden, als er das als junger Mann übernommen hat. Und er hat es dann sofort umgebaut in eine Mutter-Kind-Klinik und hat die Eltern mit aufgenommen. Mhm. Und als das passierte, der Schwesternpool war total dagegen. Als das passierte, wurden die Eltern zuerst in der Baracke untergebracht. Aber dann ließen sich diese schlimmen repressiven Maßnahmen einfach nicht mehr durchführen. Vor den Augen der Kinder, Eltern konnte man die Kinder nicht so behandeln. Denn es sind ja hier Grausamkeiten passiert, die weit über das damals zeitgemäße, sage ich mal, schwarze Pädagogik oder konservative Pädagogik oder autoritäre Pädagogik hinausgingen. Es waren viel, viel grausame Methoden, die darauf schließen lassen, dass hier möglicherweise Personal untergekommen ist in diesen Einrichtungen, die weit abgelegen waren von Großstädten, die eventuell von der die eventuell vermittelt wurden von der illegalen Organisation zur Arbeitsbeschaffung von KZ-Personal. Mhm. Dafür haben wir bisher einige Belege, viele Indizien, aber da muss noch weiter geforscht werden. Es wäre hier also wichtig, im Sinne der NS-Aufarbeitung auch Forschung zu betreiben oder zu unterstützen. Also unsere Forschung, die sowieso jeden Tag läuft, weil die ganzen Verschickungskinder selber von selbst Bürgerforschung betreiben. Und wir koordinieren das.
Lassen Sie mich noch vielleicht die Möglichkeit bekommen, einen Einblick zu bekommen. Sie sagen jetzt, repressive Maßnahmen, Gewalt ist der Untertitel Ihres Buches. Was ganz konkret ist denn in diesem Verschickungsheim passiert? Was berichten denn die Betroffenen, was Gewalt darstellte? Was ist da geschehen?
Ja, ich kann mal chronologisch anfangen, dass Sie sich so vorstellen können, wie das losging. Es fing an damit, dass die Kinder an einem Bahnhof, von den Eltern an einen Bahnhof gebracht wurden. In Berlin war es häufig der Busbahnhof. Dann wurde ihnen gesagt, sie sollen sich nicht umständlich verabschieden. Das würde den Kindern mehr Heimweh machen. Das heißt, sie sollten die Kinder da eigentlich mehr oder weniger hinschubsen. Dann haben schon die Tanten, die das Begleitpersonal vom Entsendeort bis dorthin stellten, die waren von den Jugendämtern der Entsendeorte ausgewählt, die haben dann schon die Kinder um sich gesammelt und sind dann mit den Kindern in die Züge gegangen. Da gab es dann so für einen Zug, wo 800 Kinder drin waren, beispielsweise Begleitpersonal von 7 oder 8 Tanten. Die waren natürlich nicht in den einzelnen Kabinen, damals gab es Kabinen, wo die Kinder waren, sondern die liefen nur durch die Gänge. Und ich selber kann mich auch erinnern, in so einer Kabine zu sein, die Kinder weinten und alle weinten oder waren erstarrt und die Tanten liefen auf den Gängen rum und machten ab und zu die Tür auf und schrien uns an, beziehungsweise dann passierte das, dass sozusagen von vorne nach hinten oder hinten nach vorne durchgehend das Brot eingesammelt wurde. In großen Schalen wurde das Brot eingesammelt. Ich erinnere mich auch vage an so eine große Schale. Da mussten wir alle das Brot hingeben. Dann ging die Schale wieder von vorne und wir mussten uns alle aus diesen Schalen was rausnehmen. Das sollte natürlich dem dienen, dass alle Kinder auch ein Brot kriegen. Weil manche haben vielleicht keins mitgekriegt, andere haben mehr mitgekriegt. Das war ein Bedürfnis der Gerechtigkeit. Aber fatal, wie sich das auswirkt. Die Kinder haben das Letzte, was sie noch von ihren Eltern, vielleicht die Lieblingsmarmelade oder die Lieblingswurst, das haben sie noch weggeben müssen. Und zwar gleich sofort. Die Kinder hätten wunderbar abgegeben selber. Kinder haben eine sehr soziale Ader, wenn sie einer nichts hat. Aber dann mussten sie irgendein ekliges Brot, was eine andere Mutter geschmiert hatte, was sie vielleicht nicht mochten, essen. Damit fing es schon mal an. Dann kamen sie an den Ort der Heime. Je nachdem, ob man mit dem Schiff noch fahren musste oder einen Bus, gab es dann also Szenen, wo die Kinder übergeben wurden, wieder neue Leute und die Kinder standen mit ihrem Koffer, hunderte von Kindern um sie rum. Dann kamen sie in das Heim, wofür sie vorgesehen waren. Da habe ich Berichte von ehemaligen Praktikanten, wie das ablief. Es gab immer eine Kurwochenpause, in der wurde das ganze Haus gesäubert. Dann gab es die neuen Kinder. Da kamen dann 100 Kinder an einem einzigen Tag, in einem Moment in das Haus, in so ein Foyer. Davon waren 2/3 unter 6, 1/3 unter 4. Die älteren Kinder konnten sich vielleicht noch halbwegs zusammenreißen und haben da nicht geschrien. Denen liefen vielleicht nur die Tränen der Trauer durch. Aber die kleineren Kinder standen dort, schrien, weinten, hatten sich eingenässt oder eingekotet, hatten furchtbaren Durst, weil 7 Leute können nicht auf 800 Kinder achten, was die trinken wollen. Und waren auch vollkommen erstarrt in diesem Bindungsschock. Das heißt, die haben meistens sogar die ersten Tage Essen verweigert. Dadurch haben diese Kinder, die in dieser Trennungsangst waren, enorm abgenommen. Und dadurch ergab sich ein furchtbarer Druck, ich habe schon vorhin beschrieben, Kriterium Gewichtszunahme. Dass diesen Kindern was angefüttert werden musste. Es war also hier nicht, das Zwangsessen war nicht einfach nur das, was in der Zeit manchmal autoritär zu Hause, also hier wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Das war nicht das. Es war was ganz anderes. Die standen hinter den Kindern und haben ihnen das eingelöffelt. Manche Kinder wurden mit den Zöpfen an den Stuhllehnen angebunden. Und es gab diesen Klammergriff der Krankenschwestern. Da gibt es einen bestimmten Ausdruck für. Da kriegst du jeden Mund mit auf. Und dann wurde es reingeschaufelt. Dabei sind Kinder gestorben. Die haben Aspirationspneumonien entwickelt. Ja, also Salzstedt sind zwei Kinder am Erbrochenen erstickt. Und da, wir fangen mit der Forschung erst an. Hm. Wir für unsere Forschung, Bürgerforschung, haben, obwohl wir 2019 angefangen haben, noch nicht einen Cent Unterstützung bekommen. Mhm. Wir machen alles ehrenamtlich. Unterstützt wurde trägerspezifische Forschung bisher, die also von Deutschen Roten Kreuz oder von anderen Trägern beauftragt wird. Ja, wo man natürlich dann ein anderes Motiv hat, möglicherweise, als das, was wir haben, der Aufklärung. Denn 50 Jahre lang hat ja die Trägerforschung immer gesagt, und die Träger, wie war das damals schön, was haben wir, wir haben Dokumentationen, da sind die ganzen, wo es den Kindern überall gut ging. Nie hat bisher einer dieser Trägerinstitutionen kritisch auf diese Zeit zurückgeblickt und hat überhaupt wahrgenommen, was den Kindern passiert ist. Wir haben das angestoßen, und genau unsere Forschung wird nicht unterstützt und wurde auch. Ich war in zwei Landtagssitzungen, wo es um Forschung für die Landesgruppen ging, die eine Unterstützung wollen, natürlich auch das unbedingt wollen. Mhm. Und da habe ich mich eingesetzt für diese Unterstützung. Sie haben sie auch bekommen. Und dort wurde ausdrücklich von mehreren Trägervertretern gesagt, ja, aber die Betroffenen selber dürfen nicht forschen. Das ist dann ja parteiisch. Und da frage ich mich, was bedeutet das? Hm. Dürfen Holocaust-Forscher nicht über ihre Qualen sprechen? Mhm. Ja. Dürfen schwarzhäutige Menschen nicht über Rassismus forschen? Hm. Was ist das für eine Absurdität? Hm. Was wird uns da gesagt? Ja, und wir haben Berufsgruppen aus allen Schichten. Das geht bei uns durch alle Schichten durch. Wir haben selber Sozialwissenschaftler und Forscher, Institute. Wir haben Politiker. Wir haben etliche Leute, die Verschickungskind selber waren. Und wir wollen Subjekte unserer Forschung bleiben. Und wir wollen nicht, dass man nur mit uns Interviews macht und uns indirekt zitiert. Ja, ah ja, die Arme, da war es aber ganz schlimm. Oh, wie sieht sie schon wieder aus? Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen Subjekte unserer Forschung bleiben. Deswegen hat eine ganz toll, gerade ein kürzliches Interview im TV, Frau TV, eine Betroffene interviewt, und sie sagte, ich bin Betroffene, nicht Opfer. Mhm. Ja, das fand ich ganz toll. Mhm.
Ich habe noch so, da ist so viel drin, weil mich würde noch interessieren, es müsste ja eigentlich ein
ich bin auch noch nicht fertig geworden mit den Repressalien. Ich habe erst angefangen. Ja. Aber Sie können trotzdem mal die Frage stellen. Ich mache dann gleich
da. Vielleicht passt es da rein. Ne? Mhm. Also die Repressalien sind immer noch wichtig. Aber die Frage ist ja, normalerweise müsste es ja irgendeine Instanz geben, die guckt, ob das den Kindern da halbwegs gut geht. Das scheint ja hier überhaupt nicht passiert
doch, worden zu sein. Doch, ist passiert. Ja. Die Jugendämter, da komme ich später zu. Ich mache dann doch mal bei den Repressalien weiter. Mhm. Also es ergab sich also da, das Erste, was so schrecklich war, die Kinder wurden angebrüllt, damit diese Tanten da überhaupt durchkommen. Mhm. Dann wurden sie in die Betten gesteckt. Also mir ist zum Beispiel passiert, dass ich am ersten Tag, als ich in dem Heim in Teutoburger Wald, Berlebeck, Johannaberg, DRK-Heim, ankomme, dass ich mich übergeben habe, weil ich hatte mich so dagegen gewehrt, ich wollte nicht nochmal und mir war schlecht geworden in der Busfahrt, also ich habe mich übergeben. Ich kriegte sofort eine Ohrfeige, dass ich bis ans Ende des Raumes flog. Ich kriegte angeschnauzt, da haben wir ja eine Sauerei, das machst du aber sofort weg. Du gehörst ja zu der Gruppe der Zweijährigen, die wir da unten haben. Und sie zeigt auf irgendeine Treppe. Mhm. Und ich musste mir vorstellen, dass ich jetzt 6 Wochen bei den Zweijährigen sein musste. Und es erfüllte mich ein furchtbares Gefühl der absoluten Demütigung. Mhm. Und dann kriegte ich gesagt, muss ohne Essen ins Bett. Dann wurde ich in ein Zimmer gesteckt, in dem alle Betten leer waren. Und ich guckte auf einen Baum, der vor dem Fenster war. Und da war so ein Vogel. Und ich habe in dem Moment meine Eltern vergessen. Ich habe vergessen, dass ich noch ein Zuhause habe. Ich habe alles vergessen. Und meine Eltern hatten mit mir ein Geheimzeichen ausgemacht. Nur deshalb konnten sie mich überhaupt dahin schleppen beim zweiten Mal. Und zwar sollte ich schreiben, die Wolken sind da gut, wenn es mir da gut gefällt. Und die Wolken sind da schlecht, wenn es mir da schlecht gefällt. Ich fand das total idiotisch. Ich habe ihnen auch gesagt, die lassen einen da nicht schreiben. Das wusste ich schon von meinem Aufenthalt mit 5. Aber ich hatte dieses Geheimzeichen sogar vergessen. Es ist für ein Kind selbst von 8 Jahren nicht möglich, ich sollte da 8 Wochen bleiben, sich vorzustellen, wann es dann das Ende ist. Dass ein Erwachsener, der in einen Knast gesperrt wird, der kann sich das besser vorstellen als ein Kind. im magischen Denken begriffen. Und ich habe, und jetzt geht's weiter mit den Repressalien, das war nur ein Beispiel für den Anfang. Die Repressalien bestanden in diesem zwangsweisen Essen einfüttern, in fürchterlichen Beschimpfungen, wenn ein Kind eingenässt hat. Da viele plötzlich zu Bettnässern wurden, was ich auch aus etlichen Beschwerdebriefen von damals erwachsenen Praktikanten weiß, die nie vorher zu Bett genässt haben. Natürlich, weil es gab nämlich Toilettenverbote. Diese Heime wurden schnell hochgezogen, alle Räume Betten, aber natürlich konnte man nicht gleichzeitig auch 100 Toiletten einbauen. Also haben sie nur 2 Toiletten gehabt. Da mussten die Kinder zu bestimmten Zeiten in Reihe anstehen im Treppenhaus, um auf die Toiletten zu gehen. Mhm. Auch schon sehr demütigend und so weiter. Aber die durften natürlich nie gehen, wann sie wollten. Nachts und nach Mittagsschlaf herrschte ein komplettes Toilettenverbot. Wenn die Kinder aus ihren Zimmern kamen, um auf Klo zu gehen, wurden sie zurückgejagt mit einer Beschimpfung. Also haben sie ins Bett gemacht, wenn sie nicht halten konnten. Ja, ich habe selber so eine Situation erlebt. Ich habe über 2 Stunden in einem Nachmittagsschlaf meine Blase angehalten. Ich hatte danach so einen schmerzhaften Blasenkrampf und habe auch was zurückbehalten körperlich davon. Mhm. Es ist auf jeden Fall sehr gefährlich, sowas mit Kindern zu machen. Und es ist auch eine ganz auf jeden Fall Gewalt. Und diese Kinder, die also eingenässt haben, und das haben besonders die Kleineren unter 4 gemacht, die wurden morgens aus ihrem Bett mussten aufstehen. Alle anderen wurden um sie herum gestellt. Es wurde gesagt, so, jetzt lacht mal ordentlich eure, hier die XY aus, dass die so ein Dreckschwein ist und hier ein, die stand da so. Die anderen Kinder waren geschockt, dass sie das machen müssen. Eher sind sie nicht aus dem Raum gekommen. Sie wurden also zu Mittätern gemacht. Es sind so schlimme Grausamkeiten, dass sich der Verdacht aufdrängt geradezu, dass sie aus Knästen und KZs abgeguckt sind. Es ist wie ein Abziehbild, ja, wie ein Abhausbild. Mhm. Und ich hatte damals schon das Gefühl, also wir hatten Todesangst vor diesen Tanten, richtig gehende Todesangst. Mhm. Ja. Und dann ging es also weiter, diese Demütigung, es kam dann auch zu Gewalt, diese nassen Kinder mit der, die armen Kinder wurden entweder im Bett liegen gelassen, wenn das nachts entdeckt wurde, da wurden gegen Rollkommandos manchmal durch, die verprügelt, das weiß ich alles aus den betroffenen Berichten, die dann alle Kinder verprügelt haben, wo sie entdeckt haben, dass die nasse Dings haben. Wenn die eingekotet waren, wurden sie mit Absicht drin liegen gelassen, dass sie so dreckig und stinkend sind, dass man sie am nächsten Morgen den anderen vorführen kann. In einigen Einrichtungen wurden die Bettnässerkinder morgens beim Frühstück im Essraum von oben von einer Balustrade von den medizinischen Leitern nach oben gebeten und kriegten eine Strafspritze, die angeblich gegen Bettnässen hilft. Mhm. Die war so schmerzhaft, dass die Kinder eine furchtbare Todesangst vor diesen Spritzen hatten. Interessanterweise sind wir erst vor ganz kurzer Zeit auf Folgendes gestoßen. In Wiek auf Höhr gibt es die Fehring-Stiftung. Die macht dort tolle Sachen. Ein Museum und so weiter. Das sind alles ganz engagierte Leute. Die haben uns auch geholfen und die sind auch bereit, uns zu unterstützen in Wiek bei einer Stele, Gedenkstele, die wir da errichten wollen. Alles toll. Aber die Fehring-Stiftung ist eine Stiftung von einem Arzneimittelunternehmen, das Fehring-Unternehmen. Das hat Arzneimittel produziert. Und zufällig ist der Leiter der Fehring-Stiftung halt auf Wiek und hat das dann da gegründet. Diese Arzneimittel Firma Fehring war führend in einem Arzneimittel, was gegen Bettnässen helfen sollte in den 60er Jahren. Dieses Medikament, was dagegen Bettnässen helfen sollte, ich habe im Augenblick den Namen nicht parat, war ein Millionenprodukt. Weil in all diesen, wenn Sie sich vorstellen, 400.000 Kinder pro Jahr, es wurde dort angewandt, es wurde den Kindern verabreicht. Es machte müde. Etliche Kinder erzählen, dass sie in einen Dämmerzustand kamen und dann auf die Krankenstation. Die Krankenstationen mussten auch gefüllt werden. Die brauchte man für die Statistik. Denn, und da kommen wir wieder zu der Überprüfung, nachher komme ich da noch drauf, wenn sie als Krankenhaus anerkannt wurden, was sie unbedingt immer anstrebten, dann kamen sie aus der Jugendamtsüberprüfung raus. Mhm. Die Gesundheitsämter haben nicht mehr überprüft, ob ein Kind genügend Spielraum hat, ob ein Kind Spielzeug hat, ob es Erzieher gibt. Das wurde vom Gesundheitsamt nicht überprüft. Das Gesundheitsamt hat das abgenickt. Da stecken die Leichen im Keller. der Medizin. Und deshalb muss sich Herr Lauterbach und das die Politik, die die Medizin repräsentiert, muss sich hier damit beschäftigen. Mhm. Ja. Und weiter, nur kurz weiter zu den Repressalien. Also die schlimmsten Repressalien, die bei unseren 15.000 angegeben werden, ist das Zwangseinfüttern und beim Bettnässen. Und die furchtbaren Gesichter und die harten Worte, die Strafen allgemein, Ohrfeigen, brutale körperliche Strafen, verprügeln, auf den nackten Hintern schlagen, mit einem Stock, mit Peitschen, mit Stricken, mit Dornen, von der ausgerissenen Dornenstranken vom Garten, die Rücken zerschnitten, Stehstrafen, aufen, im Treppengeländer, nicht sitzen dürfen, stehen, mit einer Decke überm, wie die Guantanamo-Häftlinge. Mhm. Die Kinder mussten die Arme strecken, es wurde ihnen eine Decke über den Kopf gestellt und sie mussten so stehen bleiben. Vierjährige, wirklich, glauben Sie mir das? Mhm. Ja, man kann es nicht fassen. Wenn ich diese betroffenen Berichte, von denen wir fast 3000 auch öffentlich liegen haben, wenn ich die lese, und ich lese sie fast jeden zweiten Tag, dann stehen mir die Haare zu Berge und ich muss weinen, ja? Und so geht es auch vielen von uns, die zum Beispiel jetzt Heimortgruppen organisieren. Sie schaffen es kaum zu bewältigen, emotional die Menschen zu trösten und ihnen zu helfen. Diese Erinnerungen müssen nämlich zusammengebunden werden, mosaiksteinhaft, damit diese Menschen wieder zu ihren Erinnerungen Zugang finden. Ja? Also ganz schlimme Strafen, zum Beispiel eine Strafe, die in einem Artikel habe ich die gefunden, in einem journalistischen, der dann 2019 gab es den ersten im Tagesspiegel, da habe ich diesen Beispiel her. 2017 gab es von Lena Gillhaus schon mal eine ganz tolle Reportage, die jetzt auch ein Buch dazu geschrieben hat. Es gab vergleichsweise was, aber eben noch nie richtige Forschung davor. Mhm. Dann war da zum Beispiel folgende Strafe. Ein Kind wurde in eine Besenkammer gestellt, musste dort stehen bleiben und es wurde mit Waschmittel um die Füße des Kindes herumgestreut, sodass sichtbar wurde. Und es wurde ihr gesagt, wenn sichtbar wird, dass du da nebengetreten hast, dann droht dir Schlimmes. Und ich habe einen Zuchthausfilm gesehen aus der NS-Zeit irgendwann vor einiger Zeit und da wurde diese Strafe auch praktiziert bei einem Erwachsenen. Und jetzt habe ich so geweint, als ich das sah in diesem Zuchthausfilm, weil ich stelle mir einen Erwachsenen vor, ein Erwachsener, der in dieser Kammer steht. Das ist eine schreckliche Qual und eine furchtbare Folter, aber er kann sich sagen, ich habe einst eine Kindheit gehabt, da hat mich meine Mutter gewiegt, da habe ich das Lächeln meiner Mutter gesehen. Der kann sich sagen, ich bin zur Schule gegangen. Ich werde eines Tages mit meinen Genossen das hier alles retten. Wenn ich befreit werde, werde ich die alle anzeigen. Das kann sich alles ein Erwachsener sagen. Mhm. Aber was sagt sich ein vierjähriges Kind? Mhm. Das kann sich nicht sagen. Mhm. Ein vierjähriges Kind ist dieser Sache. Und auch ein sechsjähriges und auch ein zehnjähriges Kind, sie sind dem ausgeliefert. Sie haben in dem Moment keine Vergangenheit mehr und keine Zukunft mehr. Und letztendlich werden sie dort psychisch krank gemacht dadurch. Sie werden verrückt. Sie werden, und ich möchte nicht wissen, wie viele in die Psychiatrie gegangen sind von dort. Ich habe dazu auch schon Belege, zumindest von Berlin weiß ich, von Wiesengrund, der Kinderklinik. Da hat mich mal einer von dieser Zeit angerufen, ein Erzieher, und mit mir gesprochen und hat mir auch Augenzeugen vermittelt. Die wissen, dass es da etliche ging, die von Familien verschickt wurden und danach gleich in den Wiesengrund kamen. Mhm. Wiesengrund, Kinderpsychiatrie.
Ja, also es klingt für mich wie Folter,
ja,
wie Sie es auch beschreiben. Es ist sehr bewegend. Mich hat bei der ganzen Geschichte, auch bei dem Lesen davor von diesen Geschichten, immer wieder gefragt, das war ja auch meine Frage, da haben ja Krankenkassen, Gesundheitsämter, Träger, also kirchliche und auch nicht kirchliche Träger, Jugendamt, das sind ja alles sozusagen
ein verzahntes Gefüge,
Beteiligte,
ein System.
Wo anscheinend, also die haben das alle möglich gemacht und es gab keine Instanz, die irgendwann mal die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, ey, was ist denn hier, was passiert denn mit den Kindern? Also es gab sozusagen keine Überwachung, oder nie, ist da nicht ein Jugendamt hingekommen und hat gesagt,
das geht ist, so nicht? Ja, das ist so. Die Jugendämter der Orte, wo die Heime waren, hatten die Aufsicht. Und die Entsendeorte waren 800 Kilometer entfernt. Da waren die Gesundheitsämter und Jugendämter, die diese Sachen begleitet haben. Das heißt, bis also ein Vorgang von einer Überprüfung bis zu dem Entsendeort zurückkommt, dauert es schon mal eine Weile, weil es mehrere Bundesländer und so weiter, da gab es schon Grenzen, dass man das nicht macht. Wenn die Kinder nicht erzählt haben. Mhm. Und den Kindern wurde auch verboten, das zu erzählen, zum Teil. Außerdem mussten die ja immer Briefe nach Hause schreiben, in denen sie zum Teil abschreiben von der Tafel mussten. Mir geht's gut, schon Freundin gefunden, Sonne scheint, Essen schmeckt gut, jeden Tag am Strand, was alles Lügen waren. So, die Jugendämter, die also überprüft haben, sagen wir so, ich habe das im Archiv, Landesarchiv Schleswig überprüft für WIEG. Da habe ich Akten gesehen, Jugendamtsüberprüfungsakten. Die Jugendamtsmitarbeiter waren wirklich bemüht, muss ich sagen. Ich kann denen nicht vorwerfen, dass sie sich nicht bemüht haben. Die sind dann also von Kiel aufgebrochen, dahin erstmal mit der Fähre und so weiter. Dann haben sie aber meistens ihren Besuch angekündigt. Wenn sie nicht angekündigt haben, dann standen sie vor der Tür und ihnen wurde die Tür nicht aufgemacht. Da finden sich etliche Berichte, Beschwerden von, ja, jetzt hat die einfach die Tür nicht aufgemacht, ich musste einen halben Tag warten. Da wurden Betten geschoben, ich habe es schon gehört, durch die Tür. So, also die Stimmung zwischen den Heimbetreiberinnen und den, die meisten Täterinnen sind hier in diesem ganzen Bereich Frauen, und den Jugendamtsmitarbeitern war nicht die beste. Dann sind die Jugendamtsmitarbeiter reingegangen, haben das überprüft, fanden meistens zu wenig Raum, zu wenig Kubikmeter pro Kind, zu wenig Bett um das Bett rum, keine Spielsachen, keine Spielräume und zu wenig Fachpersonal, womit sie Erzieher meinten. Mhm. Daraufhin haben die, und bauliche Mängel, zu wenig Waschbecken, zu wenig Toiletten, zu wenig Handtuchhalter, das wurde alles immer bemängelt. In mehreren Akten, von den 50er Jahren an bis durchgehend bis das Heim schloss, wurde das jedes Mal bemängelt. Dann haben die Heimleiter dazu Romane abgeliefert, Prosa, ja, Erwiderungen, die standen dann auch in den Akten. Ja, wir kriegen ja kein Fachpersonal, niemand will auf die Insel und überhaupt und Erzieher, ja, die würden ja immer sofort meckern und die kennen sich ja nicht aus mit Krankheiten, deswegen können wir die nicht nehmen. Kein Fachpersonal, dazu haben sie gesagt, es gibt niemand auf der Insel, der hier arbeiten will, wir müssen dann, ja, und so weiter. Das war die eine Sache mit den Betten. Ja, wir bauen ja um, wir warten noch auf unseren Kredit, den wir bei der Bank XY haben, damit wir endlich größere Baumaßnahmen, dann werden wir natürlich Toiletten einführen. So haben sie hingehalten. Mhm. Bis zum nächsten Besuch. Beim nächsten Besuch dieselben Mängel, dieselbe Prosa als Erwiderung, dieselben Mängel. So zieht sich das über Jahre in diesen Akten. Da kann man natürlich sagen, warum haben die Jugendamtsleiter nicht mit Beschwerden und das Heim zugemacht? Ist passiert. In einem Fall. Ich schildere den Fall mal. Da war es also so, da kamen die Jugendamtsmitarbeiter hin. Und was fanden sie vor? Ein Kinderheim, wo gleichzeitig eine Hundezucht untergebracht war. Hunde und Kleinkinder, damals Zweijährige in diesem Kinderheim, nämlich etliche von uns sind verschickt worden und erinnern sich nicht, weil die zweijährig damals auch verschickt wurden. Oder noch kleine Jungen, auch Säuglinge. Entschuldigung.
Ich nehme was zu trinken anbieten?
Ja, das wäre super. Und da haben sie also festgestellt, dass die Kinder und die Hundewelpen aus denselben Näpfen essen, in denselben Räumen spielen, sich umeinander balgen und auch ineinander verbeißen. Ich dachte, ich lese nicht richtig. Mhm. Kann man dort lesen, die Akte. Mhm. Und dann wurde das Heim geschlossen.
Okay.
Oh, was gab's da für ein furchtbares auf der Insel, ja? Ah nein, man kann doch nicht das gute Heim, das hatte doch immer so gute Bewertungen.
Ich habe irgendwann mal gelesen, dass Sie davon ausgehen oder schätzen, dass wir von 8 bis 12 Millionen Betroffenen in Deutschland reden, was die Verschickungserfahrung angeht. Jetzt würde mich noch interessieren, das sind Erfahrungen, die sind teilweise lange her, teilweise ja gar nicht so lange, wenn es noch bis in die 80er Jahre ging. Aber was sagen denn die Betroffenen, die das erlebt haben, was hat's mit ihnen in ihrem Erwachsenenleben gemacht? Also wie beeinträchtigt oder prägt sie diese Erfahrung noch als Erwachsene, noch hier und jetzt? Weil anscheinend ist ja ein hoher Bedarf an Aufarbeitung immer noch da.
Sonst wären ja nicht so viele Kommentare gekommen. Genau. Sonst hätten wir nicht so viel Fragebögen gehabt, die die Leute freiwillig ausfüllen. Sonst gäbe es nicht so viel Menschen, die recherchieren wollen und so viel Anfragen, die ich jeden Tag kriege. Und nicht nur ich, sondern auch die anderen. Vollkommen richtig. Was hat es mit den Menschen gemacht? Die meisten sagen, sie kamen als eine andere Person wieder. Mhm. Sie waren vorher ein fröhliches, lebhaftes Kind, liebesfähig und glücklich. Und sie kamen zurück, gebrochen, vielleicht zunächst einfach still, ängstlich, manchmal gebrochen, jedenfalls verändert, vollständig verändert. Und das Interessante ist, wissen Sie, die Beschwerdebriefe, die ich gelesen habe von Eltern, die beziehen sich meistens zu der damaligen Zeit auf körperliche Dinge. Wenn also ihr Kind mit Striemen zurückgekommen ist oder verdreckt oder mit Furunkeln übersät oder Läuse oder mit hohem Fieber, dann haben sich die Eltern beschwert. Aber es gibt die wenigsten Elternbriefe, fast, also ich habe bisher, aber ich habe auch noch nicht so viel, noch längst nicht alles aus, natürlich nicht. Die wenigsten beziehen sich auf das seelische Verhalten. Aber aus den Interviews, und ich habe auch Interviews mit Müttern und Betroffenen geführt, aus den Interviews geht hervor, dass die Eltern einen völligen Schock gekriegt haben, wenn das Kind zurückkam. Wie siehst du denn aus? War zum Teil die Begrüßungsformel der Mutter. Und große Schuldgefühle auf Seiten der Mütter meistens, die ja damals noch die Hauptlast der, ja, letztendlich auch heute noch, aber können wir uns darüber streiten, aber damals auf jeden Fall war das ja noch voll das wollen Klischee. Männer hatten ja kaum in der Erziehung überhaupt ein Bein drin. Also die Mütter, ein furchtbares Schuldgefühl, die Kinder so zurückerhalten, völlig verändert. Und dann aber, weil das Schuldgefühl von Eltern ist ja meistens sehr wirkungsvoll. Sie möchten sich mit ihren Bemühungen nicht dauernd in Schuld setzen. Also wird das ganz stark verdrängt. Dann wird das Kind beruhigt. Na, so schlimm war es doch da nicht. Das wird doch nicht so schlimm gewesen sein. Guck mal, jetzt bist du wieder zu Hause. So wurde das den Kindern dann auch kleingeredet. Und die Eltern haben sich das auch selbst kleingeredet. Und mögliche Persönlichkeitsveränderungen in Richtung Schüchternheit oder auch in der Schule wenig Explorationsverhalten, was ein typisches Bindungsfolgeschäden ist, dass ein Kind weniger exploriert, also weniger aufregend und neugierig an die neuen Lernstoffe dran geht, sondern mehr oder weniger geduckt, brav, würde man in der autoritären Pädagogik sagen, aber stumpf, würden wir in der Lernpsychologie sagen, da steht, das haben die Eltern dann, weil die Kinder ja sehr früh verschickt wurden, als Persönlichkeitsmerkmal genommen. Als Charakter. Mhm. Sie haben dann, es war gar nicht das Bewusstsein in der damaligen Elternschaft, dass durch Traumata sowas passiert. Die Bindungsforschung, die wurde in der Nazizeit völlig eliminiert. Und was in Amerika Forschungsstand war, war noch lange nicht Forschungsstand hier. Wir haben noch in den 60er Jahren die Hanna Uflacker, das ist eine Euthanasieverbrecherin, eine Assistentin von Werner Kartell, der in Leipzig Kinderversuche und Kinder umgebracht hat, hat selber ganz viele zu Tode gespritzt. Sie hat ein Buch herausgegeben, Unser Kind und so weiter, die schöne Erziehung, wo gepredigt wird in diesem Buch, 60er Jahre, 70er Jahre mit 300.000 Auflage, wo gepredigt wird, dass man nur 15 Minuten am Tag mit dem Kind spielen und es hochnehmen dürfte. Und dass alles, was das Kind also da bietet, der Charakter ist, der Ererbte. Ja, den man sich sozusagen, na, haben wir ein böses Kind? Oh je, da haben wir ein böses Kind. Und sich die Eltern gar keine Gedanken machen müssen, was sie eigentlich auslösen oder die Erzieher. Genauso wie Bettnässen dann als eine Krankheit angesehen wird, anstatt als eine Folge von Bindungstrauer, wird das Bettnässen als angewachsene Persönlichkeitsmerkmal. Und so haben die Eltern dann geglaubt. Und ich habe zum Beispiel einen Fall, Entschuldigung, wenn ich abschweife, aber ich möchte das auch mit Beispielen unterlegen. Ich habe zum Beispiel einen Fall einer ganz engagierten Heimortkoordinatorin bei uns, die aber einen schweren Schlaganfall hatte und deshalb hatte ich dann mit der Schwester zu telefonieren, nachdem das passiert war mit dem Schlaganfall. Und da hat mir die Schwester erzählt, wir haben ja bis zu dem Zeitpunkt, dass das bei Ihnen öffentlich ging und unsere Schwester hier auch im NDR zu sehen war, da haben wir immer geglaubt, dass sie eigentlich eine Lügnerin ist, eine notorische Lügnerin, die von klein auf an gelogen hat. Ich habe mich so erschrocken. Was bedeutet, was für ein Stigma herrscht dann auch innerhalb der Familie? Also so ein Mensch verliert nicht nur seine Bindungsfähigkeiten, sondern auch seine Bindungsqualität objektiv, weil die Eltern und anderen Geschwister tatsächlich auch Vorurteile gegen dieses Kind aufhäufen, von wegen du bist lügenhaft, dass sich das auch auf vielerlei Ebene auswirkt, auf vielerlei Ebene. Also das kann sich in Bezug auf die Karriere auswirken und Angstneurosen. Angst ist so ein vorherrschendes Symptom der augenblicklichen 6 Wochen, 24 Stunden, jede Minute Angst, macht natürlich was. Da hat eine Forscherin von uns, die Professor Dr. Ilona Yim in Iowan in den USA, hat schon eine Studie gemacht, erfolgreich mit 500 Verschickungskindern. Die hat sie heute befragt und sie hat auch Blutproben und Haarproben genommen. Und sie hat signifikant festgestellt, da ist alles andere rausgerechnet, dass die Verschickungskinder ein fünffach höheres Risiko haben zu psychischen Störungen wie Depressionen und posttraumatischer Belastungsstörung. Ja, also das sind so die Folgen.
Was also
kurzfristige auch, und langfristige.
Was also bedeutet, dass diese ganzen Erfahrungen von diesen Millionen von Menschen immer noch in unsere Gesellschaft reinwirken.
So ist es.
Das ist kein abgeschlossenes Thema.
Nein, weil sie wirken ja auch transgenerational. Ne? Wenn so ein stark geschädigter Mensch, die meisten der Verschickungsbetroffenen haben ihre Kinder sehr liebevoll und empathisch erzogen. Jedenfalls die, das fragen wir auch ab in dem Fragebogen, nach Selbstaussage. Aber auch, ich habe auch Kinder von Verschickungskindern interviewt, auch nach denen. Sie haben ihre Kinder, waren sehr aufmerksam und vorsichtig in Bezug auf Großkitas und haben ihre Kinder meistens in bindungsähnlichen, familienähnlichen, da war ja auch dann in den 80er Jahren der Boom der Kinderläden, das war die Zeit, wo diese Generation Kinder bekam. Und da haben sie sich ganz genau überlegt, unter welchen Bedingungen, und das kann sehr wertvoll werden für die Forschung, unter welchen Bedingungen die Kinder keine Angst bekommen. Ja, aber es ist wieder ein bisschen in Verlorenheit gegangen, weil man jetzt so den Trend hat, riesengroße Kitas zu bauen, wo ich sehr dagegen bin. Also gegen diese Großkitas, weil das ist ein Teil dieser Großinstitutionen. Es kommen 100 auf einmal, das kriegt man nicht hin. Der Lärm und so weiter. Aber es ist natürlich nicht zu vergleichen, die heutigen Bemühungen mit den damaligen Bedingungen. Entschuldigung, ich muss nochmal zurück auf die Frage.
Dass ich es wichtig fand, weil Sie haben es auch schon gesagt, dass sozusagen diese Erfahrungen, die wirken in unser gesellschaftliches Leben
wirken
hier rein.
Weiter, wollte ich sagen. Ja. Und wenn das nun eine Mutter ist, die da zum Beispiel die Folge, dass sie möglicherweise ihre Kinder auch zu nah an sich bindet, ihnen zu wenig Freiheit lässt.
Aus Angst.
Aus Angst, dass ihnen dasselbe passieren könnte. Dann wirkt das durch. Außerdem eine Mutter mit einem verdrängten Trauma hat auch häufig Flashbacks. Und dann sind diese Sachen, wie sie dann reagiert in getriggerten Situationen, die sind dann natürlich nicht mehr kindgerecht, ne? Sondern sind Übertragungsverhaltensweisen, in denen das eigene Trauma auf die Kinder übertragen wird. Da gibt's ja sehr viel Forschung in Bezug auf Israel und so weiter. Das ist ja bekannt, dass es sowas gibt. Und das wirkt natürlich weiter. Im Übrigen die 8 bis 12 Millionen, die ich vorsichtig geschätzt in meinem Grundlagenbuch als allererste sozusagen hochgerechnet habe, die sind inzwischen mit Sicherheit weitaus übertroffen. Wir haben jetzt schon von Lena Gillhaus die Schätzung von 15 Millionen und wir haben schon die HU-Studie in der Humboldt-Universität, die sich schon 24 Wochen mit mehreren Leuten in Archiven zugebracht haben und die kommen jetzt schon nicht mehr auf 839 solche Heime, sondern auf 2000. Dadurch hat sich die Heimanzahl erhöht und natürlich auch die Verschickungen. Also wir nähern uns sozusagen noch immer den Gegebenheiten in der Forschung. Es ist also noch lange nicht alles am Ende. Ne?
Das wäre auch so zum Schluss meine Frage. Also wo steht jetzt die Aufarbeitung? Es ist ja wirklich ein Teil deutscher Geschichte.
Es ist Work in Process.
Aha. Und Sie haben aber auch gesprochen, dass es natürlich auch Widerstände trifft, weil nicht alle, vor allem nicht beteiligt, es gibt ja muss ja beteiligte Täter geben, die immer noch am Leben sind, die immer noch die Verantwortung getragen haben.
Zum Teil gibt es die, genau, von den 80er Jahren.
Wird also bedeuten, dass nicht alle erfreut darüber sind, dass dieses Kapitel aufgeschlagen wird.
Wir haben diese ganze Verschickungsindustrie, nenne ich sie mal, indem ich Herrn Lucher zitiere, der im Landtag Baden-Württemberg diesen Begriff prägte erstmalig. Diese Verschickungsindustrie hat eine starke Wurzel in der Balneologie. Habe ich vorhin schon erklärt. Die Balneologie ist die Bäderwissenschaft. Die Balneologie ist sehr stark kommerziell ausgerichtet, wobei sie immer das Medizinische betont, aber der kommerzielle Gewinn ist enorm. Das ist ein Milliardenunternehmen. Die haben heute noch 50 Kinderkurkliniken, die in ehemaligen solchen Häusern untergebracht sind. Die sind bisher nicht auf uns zugekommen, obwohl wir mehrere Anläufe gemacht haben. Da geht man nach dem Motto vor, wenn kein Druck ist, dann kümmern wir uns wenig darum, möglichst den Ball flach halten. Und diese Institutionen, das Reha-Bündnis, Kinderreha-Bündnis. Da ist jetzt Herr Alwin Baumann, der ab und zu mal mit uns ein bisschen Kontakt pflegte, aber auch keine Angebote machte für Unterstützung etwa. Der ist jetzt auch in Rente gegangen und das haben neue Leute übernommen. Ich kann mich auch nicht den ganzen Tag damit beschäftigen, diese Träger immerzu anzuschreiben, weil ich den ganzen Tag beschäftigt bin mit der Beratung, Vernetzung und der Forschung auf unserer Webseite. Es kommt Widerstand. Der Widerstand wird je kleiner, je mehr wir Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben und je mehr unsere Belege auch die Trägerforscher finden. Wenn die Träger nun Forschende beauftragen und sie kommen auf dieselben Dinge, die wir kommen, dann zeigt ihnen das, dass es eben doch ein relevantes Problem ist. Und wir haben auch ganz ernsthaft wirklich erschütterte Trägerinstitutionen, wo natürlich heute junge Menschen sitzen in ihrem Alter, die davon gar nichts mehr wissen und wirklich erschüttert sind, was da zum Ausdruck kommt. Und so hat die Diakonie also nach den ersten Forschungen, die sie in Auftrag gegeben hat, wirklich dann auch gesagt, sie bedauern das und sie entschuldigen sich. Und das hat auch die Deutsche Angestelltenkrankenkasse gemacht. Da haben wir schon etliche solche Bekundungen. Aber was wir noch nicht haben, ist eine wirklich reale Unterstützung unserer Bürgerforschung. Da, manchmal haben wir da eine Unterstützung bekommen für einen Kongress. Wir machen nämlich diese Kongresse jetzt jedes Jahr und immer mit ungefähr 100 Beteiligten. Und manchmal haben wir angefragt, können Sie uns vielleicht das Catering bezahlen, so in der Art. Das wurde dann unproblematisch manchmal gemacht. Aber was fehlt ist, also wir brauchen mindestens 3 Millionen, um zum Beispiel diese Fragebögen vernünftig auszuwerten, um wirklich eine Forschung, die von den Betroffenen ausgeht, die eine Verzahnung ist zwischen Bürgerforschung und wissenschaftlicher, universitärer Forschung, um die wirklich auf unabhängige Beine zu stellen. Es kann ja nicht sein, dass die Trägerforschung als einziges im Gange ist. Und das finden auch die Träger blöd. Warum soll Ballin-Stiftung als einziges Geld ausgeben für ein einziges Heim auf Wieg, während es da 28 andere gibt und die Träger sagen sich nur, warum seid ihr so blöd und finanziert das? Da muss viel mehr passieren. Die Träger sagen, die Politik muss reagieren. Die Politik sagt, die örtlichen Landesbehörden sollen reagieren, aber die Landesbehörden örtlich, da haben sich schon die gesamten Gesundheits- und Sozialminister der Länder haben sich schon dafür ausgesprochen, dass der Bund hier eine Entscheidung fällen muss. Ein Fonds, irgendetwas, eine Stiftung, es muss was gegründet werden. Es sind 15 Millionen Betroffene, da muss man sich doch drum kümmern. Die haben Angst. Die haben Angst, dass 10 Millionen davon auf der Matte stehen und irgendwas Gelder wollen. Aber das Interessante ist, die Entschädigung, der Ruf nach Entschädigung kommt bei uns von ganz wenigen Leuten. Weil die machen sich auch klar, dass ein Heimkind, was in so einer Institution über 4, 5, 6 Jahre war und das vollkommen aus der Bahn kommt und nie wieder zu seinen Eltern zurück und daher keinen Schulabschluss, keinen Berufsausschluss und irgendwo in der Gosse landet, dass so ein Heimkind, natürlich nicht alle Heimkinder sind so, ich wollte es nicht vorurteilsmäßig, sondern nur als Extrembeispiel, solche Menschen brauchen unbedingt diese Entschädigung. Und da ist die Entschädigung auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und bei uns ist es so, viele sind am Ende schon ihrer Berufslaufbahn. Viele sagen sich, ich möchte eigentlich, dass es anerkannt wird, dass es unser Leid anerkannt wird, dass es erforscht wird, dass in dem Heimkurort nicht mehr, dass ich, wenn ich da in Urlaub fahre, nicht eine Chronik aufschlagen muss, in der steht, dass die Kindererholung das wunderbarste, aufopferungsvollste und tollste war, was dieser Kurort je geleistet hat. Das möchte man da nicht lesen. Ne? Man möchte da eine Gedenkstele haben, wo auf dieses Leid hingewiesen wird. Das ist doch das Mindeste, was wir erwarten können. Irgendwelche Gedenksteine. Und da sind wir jetzt auch schon dran. Aber es muss mehr passieren. Und diese Angst der Politiker, dass die alle kommen und eine Riesenentschädigung wollen, die ist übertrieben. Es wird sicher welche geben, die Entschädigung wollen und die es auch brauchen und die es auch kriegen sollten. Ja, ich habe zum Beispiel ein Beispiel von einer Frau, die mit 5 Jahren aus einem Schlafsaal geholt wurde, nachdem die Nonne dort reinkam und gesagt hat, wer jetzt noch weiter schwätzt, wird im Keller im Ofen verbrannt. Und nach diesem Schocksatz haben sie sich diese Frau gegriffen, die war damals ein kleines 5-jähriges Mädchen, und in einen Wäschesack gestopft und ein Exempel statuiert. Und sie sind mit ihr das ganze Treppenhaus runter mit diesem Sack, in den Keller, vor einen Ofen, einen Koksofen, der damals viele Hotels hatten, sowas, der eine große Klappe hatte, die war so groß, dass ein Mensch da rein könnte. Und dann haben sie sozusagen da den Sack hatte sie inzwischen schon kreischend und schreiend zerrissen und sie konnte das sehen. Und dann wird sie ohnmächtig. Und dann haben sie es natürlich nicht gemacht, eine Scheinverbrennung. Da dieselben Frauen, die haben doch ohne Skrupel früher vor 45 in Euthanasieanstalten die Kinder umgebracht. Mhm. Tut mir leid. Das kann ich nur rückschließen aus solchem Verhalten. Und das ist in Bad Reichenhall passiert, in einer Kinderheilstätte, die sehr groß und sehr berühmt war und wofür Bad Reichenhall heute noch sich, wer weiß wie, toll fühlt. Mhm. Das geht nicht. Und so eine Frau, die hat ihr Leben lang, die hatte eine Lernbehinderung bis zum 11. Lebensjahr, erst da, sie hat eine retrograde Amnesie, erst da erinnert sie sich wieder. Sie hat es schwer gehabt in ihrem Leben, sie hat auch aber Kinder großgezogen und die liebevoll betreut, aber hat sie nie weggeben können in Fremdbetreuung. Sie hat so eine Platzangst und so eine Angst vor Pflege und Betreuung, also auch für ihr Alter, die braucht zum Beispiel eine Entschädigung. Mhm. Und so ist diese Klientel ganz vernünftig und man kann mit denen reden und man muss keine Angst haben. Aber es muss was passieren. Ja.
Das klingt so. Was könnten jetzt Betroffene, vielleicht auch die dieses Interview hören, die fühlen sich angesprochen oder vielleicht spüren die irgendwas, die wussten vielleicht gar nicht, dass mit ihm was ist, können die sich irgendwo hinwenden? Ich habe jetzt schon gehört, sie sind total, also es gibt so viel Feedback, aber wenn jemand sich angesprochen fühlt und er wäre betroffen, was macht er jetzt?
Ja klar, wir haben die Seite www.verschickungsheime.de, mhm. Dort haben wir unter dem Menüpunkt Kontakte zahllose Ansprechpartner. Ja. Ja, da kann man sich auf der Heimortebene, wenn man zum Beispiel sein Heim weiß, ich war in Wiek oder Norderney, dann kann man da gucken, wer ist für Norderney Heimortkoordinator. Das ist bei uns so Name, Hock haben wir selbst erfunden. Und diejenigen haben die Kontakte zu allen, die sich gemeldet haben zum Thema Norderney und versuchen, Erinnerungssplitter zusammenzuführen. So, dann kann man sich, wenn man nicht sein Heim weiß und da engagieren will, wo man Wohnort hat, zum Beispiel Berlin, dann kann man unter Landeskoordination gehen und dort kann man sein Berliner Team finden. Berlin-Team Verschickungskinder treffen sich einmal im Monat im Seekes in Berlin, immer jeden ersten Montag im Monat um 19 Uhr in der Bismarckstraße 101 zum Beispiel, als Beispiel. Aber sie treffen sich auch in Kiel, in Köln, in zahllosen anderen Städten gibt es diese Landesgruppen und Selbsthilfegruppen. Und dann gibt es noch Recherchegruppen. Wenn man zum Beispiel, es gibt manche Leute, die wollen sich weder auf der Heimatebene, die können sich nicht erinnern, aber die recherchieren. Die haben zu Hause irre viele Papiere von ihren Eltern noch. Und die suchen, die Heimleiter, wie die hießen, was die früher gemacht haben und so weiter. Recherchegruppen kann man sich auch organisieren und engagieren. Wir haben einen Landesverein, den NRW-Landesverein, der heißt AKV NRW. Wir heißen hier AEKV Berlin, das ist aber der übergreifende Wissenschaftsverein. In der AKV NRW ist der Landesverein, die kümmern sich um alle Leute mit NRW-Bezug. Also sowohl die heute da wohnen, als auch die damals in Heimen in NRW waren, als auch die aus NRW verschickt wurden. Daher haben die auch eine Riesengruppe von Menschen, um die sie sich kümmern. Die haben eine Landesförderung bekommen von ihren Politikern, das durchgesetzt mit tollen Politikern, denen wir sehr dankbar sind. Die haben eine Geschäftsstelle, sie haben dort auch eine Bürgerforschung, Citizen Science und können ganz viel machen. Also alle mit NRW-Bezug, die melden sich bitte in diesem Landesverein. Aber wir haben 15 weitere Bundesländer und da gibt es keine Landesvereine und wir sind auch nicht in der Lage, überall Landesvereine mit 70- bis 90-jährigen Leuten aufzubauen. Das ist nicht möglich. Mhm. Und die meisten Betroffenen sind eben zwischen 50 und 70. Natürlich war es, gibt auch in den 80er Jahren noch schlimme und auch in den 90er Jahren, aber das ist viel weniger. Die Massengeschichte waren in den 60er, 70er Jahren. Da kann man sich also hinwenden und da bieten wir ganz viele Möglichkeiten. Vernetzung, im Verein kann man sich organisieren, in der Kongressvorbereitungsgruppe, meistens über Zoom, weil man ja nicht zusammen wohnt. Und wer das nicht will, der kann eine Ortsgruppe gründen in seinem eigenen Wohnort. Und ich kann allen Leuten versichern, Sie brauchen nur rumzufragen in ihrer Altersgruppe und sie werden zig Leute finden, die auch betroffen sind. Mhm. Und da kann jeder in seinem eigenen Wohnzimmer eine Ortsgruppe aufmachen und kann mit uns Kontakt aufnehmen und wir können die dann auch auf die Webseite setzen, sodass sich neue Leute mit dazu finden, die mit diesen Menschen zusammen was aufarbeiten wollen. Mhm. So viele Möglichkeiten gibt es der Mitwirkung.
Mhm. Frau Röhl, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich fand es sehr bewegend. Und bin erfreut schon, aber es ist natürlich ein hartes Schicksal oder harte Schicksale, die Sie beschreiben. Aber bin dankbar, dass das zur Sprache kommt. Also danke, dass Sie hier waren und mir darüber gesprochen haben.
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview. Vielen Dank.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucka.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.